Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen gemütlichen guten Abend, lieber Tobias.
Mach den Kamin aus, es ist so warm.
Nein, der Kamin bleibt an.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika.
Ja, auch, lieber Tobias. Dir ist also zu warm? Schau, mir ist zu kalt.
Guck mal, ich könnte ja auch einfach nach oben gehen in mein Büro. Da habe ich ja jetzt auch einen grünen Ohrensessel mit Fußhöckerchen.
Ja.
Und dann kann ich da im Ohrensessel sitzen.
Und ich hier unten am Kamin.
Genau, und ich habe einfach das Fenster bei mir auf.
Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt auch sehr angenehm, dass wir zumindest einen Podcast haben in unserem ganzen Fuhrpark, in dem wir uns wirklich von Angesicht zu Angesicht ohne Bildschirm dazwischen sehen können. Ich finde das schon besonders.
Ja, wir haben auch Podcasts, wo wir uns gar nicht sehen, nur hören.
Ja, und welche, bei denen wir uns gar nicht hören und gar nicht sehen, weil ich nicht daran beteiligt bin.
Du faule Socke hier. Ne?
Aber siehst du, umso mehr weiß ich zu schätzen, dass wir uns hier gemeinsam in einem Raum aufhalten.
Mhm. Und warum ekelst du mich da mit der Hitze raus?
Das tue ich nicht. Ich versuche mich hier zu konservieren, weil ich sonst hier eingehe vor Kälte.
Konservieren. Das ist das richtige Thema. Wer von uns beiden macht eigentlich gerade die Museumsausbildung? Ist Konservieren hier wirklich der richtige Fachterminus?
In dem Fall ja.
Möchtest du dich länger haltbar machen?
Ja, ich möchte hier bleiben. Ich möchte nicht verschwinden. Ich möchte mich nicht auflösen. Ich möchte nicht kaputt gehen. Ich möchte nicht entsammelt werden. Ich möchte gerne erhalten bleiben, bitte.
Aber ich glaube, wissenschaftlich ist ein guter Punkt, nicht auf Blick dieses Briefes, sondern mit Blick aufs Wochenende, wenn ihr diese Folge hört.
Oh ja.
Da ist nämlich das Tolkien-Seminar in Mainz und wir zwei halten dort einen Vortrag.
Ja, ich meine, das Seminar an sich ist ja schon sehr besuchenswert.
Aber mit uns beiden als Hauptacts am Samstagabend kurz vor der Verleihung der Ehrendoktorwürde.
Oh, ei, ei, ei.
Ja, wir reden nämlich auch über Tolkiens Briefe, die wissenschaftliche Auswirkung. Und ich glaube, es wird ein sehr interessanter Vortrag.
Mhm.
Hoffe ich zumindest.
Hoffe ich auch.
Und einfach ein kleiner Hinweis an alle da draußen, die jetzt sagen, Samstag, Mainz. Das ist ein bisschen weit weg und ein bisschen kurzfristig. Kein Problem. Ihr könnt auch einfach kostenfrei die Sachen per Zoom genießen. Wir haben ein Webinar. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch einfach bei Zoom anmelden und sagen, ich möchte gerne zu dieser Veranstaltung eingeladen sein. Und dann bekommt ihr die Zugangsdaten geschickt. Und dann könnt ihr ganz gemütlich vom Sofa aus euren eigenen Ohrensesseln oder wo auch immer ihr ein bisschen Hintergrundinformationen zu der Arbeit, die wir hier machen, genießen, von wo immer aus ihr möchtet.
Oder auch die anderen tollen Vorträge zum Seminar.
Ja, gibt's ja auch.
Und? Wahrscheinlich ist dann auch schon inzwischen eine Tech-Palantir-Folge erschienen zur Technik hinterm Seminar.
Oh, da muss ich mit, gut, dass du es ansprichst, da muss ich dann nämlich mit Johnny jetzt auch mal einen Termin ausmachen und mal das aufnehmen.
Ja, ganz kleines bisschen Zeit ist ja noch.
Aber das ist alles nicht Thema des Briefes Nummer 24.
Aber was wir noch nicht erwähnt haben, und ich finde es wichtig, weil das tun wir immer mal wieder nicht, ist der Titel unseres Vortrages, der da nämlich lautet: Zwischen Fußnoten und Fandom, der Podcast Tolkiens Briefe als kommentierte Werkausgabe für die Ohren.
Es irritiert mich immer noch, dass es nicht Werksausgabe heißt. Frag mich nicht, warum. Das ist in meinem Kopf, hört sich das falsch an. Ja, ich weiß, es ist richtig.
Ja, das Lustige ist, beide Versionen sind richtig laut Duden. Und für mich fühlt sich Werksausgabe seltsam an, so wie sich für dich Werkausgabe seltsam anfühlt. Ich vermute, das kommt halt auch so ein bisschen auf die Hochschule oder Uni an, wo man damit zu tun hatte. Bei uns hieß es halt immer nur Werkausgabe.
Ja, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß,
ja?
Ist, dass der Brief 24 am Freitag, den 18. Februar 1938 geschrieben wurde. Ganzen einen Tag später als der letzte Brief.
Ei, ei, ei.
Und zwar in der Northmore Road 20 Adressat. ein wenig überraschend, nicht Stanley Unwin und nicht C.F. Firth bei Alandon Unwin. Und es gibt eine kurze Einordnung von Carpenter, die glaube ich nur...
Moment, sorry, aber ich muss reingrätschen. Nicht Stanley Unwin und nicht C.A. Firth.
Nein, die nicht überraschend geht es an Alan and Unwin, aber nicht an C.A. Firth.
Aha, okay.
Sondern an Stanley Unwin
okay,
dieses Mal.
Okay, ich habe dich komplett falsch verstanden und dachte so, okay, was hast du wieder rausgefunden? Weil in meiner Ausgabe steht Stanley drauf.
Ja. Also ganz kurz, es gibt eine kurze Einordnung von Carpenter, die, wie gesagt, genau im Deutschen einen Satz lang ist. Aber es gibt 3 Fußnoten. Und es ist ein vollständiger Brief.
In beiden Ausgaben. Das finde ich sehr schön. Ja, die ganz kurze Einordnung. Du hast es ja schon verraten, ein Tag nach dem letzten Brief. Tolkien ist entsprechend immer noch 46 Jahre alt und wird es noch eine ganze Weile bleiben.
Und zum Inhalt, den ich mir, das ist tatsächlich das Einzige, wie du beim Anstreichen nicht wusstest, was du mir als Zitate anstreichen konntest, das Gefühl hattest, es fehlt noch etwas, habe ich vergessen, die Kurzbeschreibung aus unserem Tool rauszuholen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Da mache ich es dieses Mal einfach mal wieder on the fly. In dem Brief geht es natürlich um die Fortsetzung des Hobbits, aber der größere Teil betrifft Mr. C.S. Lewis und sein Buch. Und einen gewissen Reisethriller mit der Zukunft, auf die wir gleich ausführlich zu sprechen kommen. Also im Prinzip ein Werk abseits der Fortsetzung, aber doch höchst interessant und bietet wieder viel Input.
Mhm. Wie hattest du im Vorfeld?
Warte. Ich habe noch das Wetter. Oder möchtest du das Wetter nicht?
Nein, ich wollte eigentlich was zur Zusammenfassung sagen.
Ja.
Weil du gerade sagtest, hat viel zu bieten oder so ähnlich, wie du es gerade formuliert hattest, wollte ich halt noch anmerken, dass du ja im Vorfeld schon festgestellt hattest, da ist viel Tunnelbohrmaterial dabei.
Dann kommen wir jetzt zum Wetter. Ein frostiger Start in den Tag, als Oxford am 18. Februar 1938 die Decke über die Nase zog. Das Thermometer rutschte nachts auf minus 1,1 Grad und sogar das Gras fror still vor sich hin. Doch die Sonne zeigte sich großzügig, stolze 5,6 Stunden lang erhellte sie die altehrwürdigen Mauern und sorgte für einen Hauch von Frühlingsgefühlen, zumindest in der Theorie. Am Nachmittag kletterte das Quecksilber tapfer auf 8,9 Grad, kein Rekord, aber genug, um die Frostspuren auf den Dächern langsam schmelzen zu lassen. Regen, Fehlanzeige. Die Wolken schienen sich wohl in anderen Landesteilen vergnügen zu wollen. Ein klassischer Oxford-Tag also für diese Jahreszeit, kühl, klar, mit einem Hauch englischer Zurückhaltung. Das Wetter wollte eben nicht zu viel Aufsehen erregen.
Das muss ich aber doch nochmal nachfragen, weil ich habe vorhin 18 Grad verstanden und ich fände das schon sehr aufsehenerregend an einem
8,9.
Ach, okay. Weil irgendwie habe ich verstanden, klettert auf Stolze oder...
8,9.
Okay. Ich habe irgendwie 18
Grad. Ist für mich immer noch, ich meine auch minus 1,1 Grad ist für mich Kurzhose, T-Shirt-Wetter.
Ja, ja, aber von 5 Grad auf, was weiß ich, tapfere
Nein,
18.
Du hast die Zahlen komplett durcheinander geschmissen, weil die 5 kamen gar nicht drin vor.
Okay.
Es war minus 1,1 Grad nachts. Die Sonne schien 5,5 Stunden, also 5,6 Stunden.
Da war die 5, ja.
Und das Quecksilber tagsüber auf 8,9 Grad.
Okay, und da habe ich irgendwie 18 draus gemacht und dachte mir, warum sagst du, dass es nicht Aufsehen erhebt?
Ja.
Okay, vielen Dank für das Wetter.
Bitte, kommen wir zum Brief.
Kommen wir zum Brief. Ja, Tolkien bedankt sich bei Stanley Unwin. Dieser hatte nämlich...
Nee, bei Rainer Unwin bedankt er sich.
Aber bedankt er sich nicht erst bei Stanley, dass der, warte, ich muss mal vielleicht mein Buch aufschlagen, es könnte helfen.
Oder im Englischen steht was anderes, ich meine, das haben wir ja auch festgestellt.
Ja, ja. Warte mal, Mr. Bliss ist der falsche Brief. Ja, das stimmt. Hast du recht. Er ist most grateful an Stanleys Sohn Rainer und auch ermutigt durch ihn. Der hatte nämlich, das ist die Einordnung durch Carpenter, die besteht nämlich auch nur aus einem Satz, das ist wirklich sehr kurz. Da steht drin, dass Unwin am 11. Februar einen Brief geschrieben hatte, in dem er ja kundgibt, dass sein Sohn Rainer delighted war mit dem ersten Kapitel der neuen Geschichte.
Ja, und auch hier schreibt er ja nochmal, ich glaube, dass wie gesagt, ich hatte so viele Déjà-vus bei dem Brief.
Ja, ja, das ist total schlimm, weil er eigentlich fast das Gleiche an Charles den Tag davor geschrieben hat, ne?
Ja, ja. Weil auch hier sagt er, ne, ich bin irgendwie mit den, es ist alles gerade so zu viel.
Ja.
Und
desaströse Weihnachtsferien hatten wir auch schon mal, irgendwie alle krank waren.
Ja, und dass er halt für den Hobbit jetzt schon so viel verschwendet hat.
Und auch nochmal die Erwähnung, muss ich auch schmunzeln, dass er wirklich keine Schwierigkeiten damit hat, erste Kapitel und Anfänge zu schreiben, aber dann einfach irgendwie nie weiß, wohin damit.
Ja.
Und dann, was du gesagt hast, dass er schon alles an den Hobbit verschwendet hat. Ja, das ist irgendwie so eigentlich schon der komplette erste Absatz, ne? Ja. Ist eigentlich
Copy-Paste.
Copy-Paste, genau. Er wird sich auch gedacht haben, aber hätte ich einfach den Brief von Charles Firth einfach gleich weiterleiten lassen an Stanley. Die sitzen ja im gleichen Haus.
Ja, vielleicht hat er aber auch Stanley Homeoffice. Das ist hier
1938.
Homeoffice, hat er von zu Hause aus gearbeitet. Und
ich glaube, das gebietet eher die britische Höflichkeit oder überhaupt die menschliche Höflichkeit, dass man da vielleicht noch einen eigenen Brief schreibt. Ja, und dann geht's um den vielbesungenen C.S. Lewis im zweiten Absatz dieses Briefes dann.
Und um ein Werk Out of the Silent Planet. Hast du es gelesen?
C.S. Lewis. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es fertig gelesen habe. Es ist auf jeden Fall schon Minimum 20 Jahre her. Und es war irgendwie, bevor ich über Narnia gestolpert bin. Nur war ich in der Zeit halt mehr an Fantasy als an Science-Fiction interessiert. Das heißt, ich habe es dann relativ bald wieder zur Seite gelegt. Ich weiß aber nie, müsste es mir nochmal zur Hand nehmen. Ich weiß nämlich nicht, ich kann mich nicht an das Ende erinnern. Deswegen kann es sein, dass ich es abgebrochen habe.
Okay, ich habe es nicht gelesen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Nicht mein Genre.
Wer es aber gelesen hat, ist Tolkien. Schreibt er jedenfalls in diesem Brief.
Ja, wobei du fragst, ob er es wirklich gelesen hat oder ob er es sich nicht hat nur vorlesen lassen.
Also er schreibt, ich habe es gelesen, of course.
Dann, Anni, Wir haben doch die Möglichkeit hier zu zitieren. Und wir hatten eh von rein festgestellt, dass wir gar nicht so viel haben.
Ja.
Das heißt, dann kannst du doch ruhig auch mal.
Sag ich einfach mal ab da bis zum Ende des Absatzes?
Ja, mach einfach.
Okay, Tolkien schreibt also, Zitat, I read it, of course. And I have since heard it pass a rather different test, that of being read aloud to our local club, which goes in for reading things short and long aloud. It proved an exciting serial and was highly approved. But of course, we are all rather like-minded. Zitat Ende.
Und Gregor wie folgt übersetzt, Zitat, ich habe es natürlich gelesen und seither auch noch gehört, wie es noch eine ganz andere Probe standgehalten hat. Einer Lesung in unserem lokalen Club, in dem wir uns gerne längere oder kürzere Sachen laut vorlesen lassen. Es erwies sich als eine aufregende Lesungsreihe und fand viel Beifall. Aber wir sind natürlich auch alle ziemlich gleichgesinnt. Zitat Ende.
Das fand ich irgendwie schon sehr, sehr cool. Mit dem Local Club sind natürlich die Inklings gemeint.
Die Säuferbande.
Die Säuferbande. Eieiei. Nein, der literarische Club, der sich hochwertig bei einem guten Bierchen oder ähnlichem ausgetauscht haben könnte. Ja, also die Inklings, weiß ich nicht, wie viel man davon jetzt erklären muss in einem Tolkien-Podcast, aber neben
hatten wir auch schon. Also ich meine,
schon mal?
Wir reden ja nicht das erste Mal über die Inklings.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht über die Inklings nur in dem Zusammenhang geredet haben mit der Postkarte, wo Tolkien und Lewis, ich glaube, mit Charles Williams unterwegs waren, am Wandern. Und wir da irgendwie halt kurz die Inklings erwähnt haben. Aber ich meine, dass sie bislang noch nicht von Tolkien erwähnt wurden in irgendeinem Brief. Oder?
Ich weiß es nicht.
Naja, also auf jeden Fall sind die Inklings gemeint. Diese Gruppe literarisch tätiger Professoren in Oxford und Umgebung. Das scheint ja für Tolkien, also das fand ich halt an was wir jetzt auch zitiert haben, fand ich das halt irgendwie so nett, dass das halt wie ein Test, also eine Probe, ob das jetzt ein gutes literarisches Stück ist oder nicht, halt ob es von den Inklings angenommen oder gefeiert oder zerrissen wird.
Ja.
Und das gibt er halt jetzt auch irgendwie dem Verleger weiter nach dem Motto, hier mach mal, kannst du verlegen, ist gut, die Inklings haben es approved.
Ja, was halt sehr interessant ist, war ja im gleichen Atemzug, also es gab ja, das kriegen wir ja auch mit von weiteren Briefen, aber auch von den aus den vorherigen Briefen, wie auch in den Fußnoten, war das Ganze ja im Prinzip ja eine Wette ist jetzt der falsche Begriff, aber so eine Abmachung, dass jeder halt im Prinzip eine Geschichte schreibt in ihrer Art und Weise und ja auch Tolkien mit The Lost Road.
Kommen wir noch hin, ja.
37, die Sachen ja schon Alan and Unwin vorgelegt haben. Mhm. Wir sind mittlerweile bei 38.
Ja.
Alan and Unwin sie seinerzeit abgelehnt haben mit, jetzt gucke ich gerade eben nach, wie sie es hier geschrieben haben, Kriege, also Carpenter schreiben dann Zitat und vom Verlag mit der Bemerkung zurückgeschickt, es sei nicht wahrscheinlich, dass sie, auch wenn fertiggestellt, ein kommerzieller Erfolg werde.
Mhm.
Zitat Ende. Also da geht es um die Geschichte The Lost Road von Tolkien,
ja.
Wo ich einfach nur deine Aussage mit ein wenig ins richtige Licht rücken möchte, weil die anderen fanden Tolkiens Geschichte halt schon gut. Also nur weil die Inklings ja sagen.
Ja, ja. Aber so wie Tolkien, ich finde halt, so wie Tolkien hier schon argumentiert fast, würde ich sagen, er versucht ja schon, Stanley jetzt höchst selbst. Er schreibt nicht an Charles Firth oder sonst irgendwen im Verlag, sondern er schreibt an den Chef persönlich und empfiehlt ihm, das zu verlegen und das anzunehmen. Vielleicht auch, weil er noch im Hinterkopf hat, dass das Gegenstück, was er angefangen hatte, mit der gleichen Aufgabe betraut, abgelehnt worden ist, muss er jetzt vielleicht noch mehr erklären, warum Lewis Geschichte wert ist, veröffentlicht zu werden. So kam es mir dann irgendwie vor.
Ja, also es bezog mich jetzt auch nur auf deine Aussage, wenn es, das will ich immer die TCBS sagen, ich bin auch so in der gekürzten Doku drin, The Inklings, dass das halt kann nicht zwangsläufig ein, also natürlich macht Tolkien es ihm oder versucht es ihm schmackhaft zu machen, aber die Inklings sind ja zu diesem Zeitpunkt halt kein anerkannter Maßstab.
Aber was du meinst, wenn ich dich richtig verstehe, ist aus der übergeordneten Sicht, oder? Als wären die Inklings so eine Institution, sowas wie das literarische Quartett oder was wir halt in Deutschland mal hatten.
Ja.
So, und ich meinte einfach nur für Tolkien. Aus Tolkiens Sicht ist, es ist durch die Inklings gegangen, die haben es nicht zerrissen, also muss es wert sein, veröffentlicht zu werden. Also, dass das für ihn so ein Maßstab ist. Und das argumentiert er halt jetzt, vielleicht nicht mit diesem Inklings-Ding, aber halt, ne, argumentiert das halt zu Stanley so, meiner Meinung nach, wenn du was drauf gibst, mach das mal, lohnt sich. Aber dass für ihn selber, für Tolkien selber in seinem Kopf die Inklings schon ein großer Maßstab sind, wenn er sie als bestandenen Test oder so hier jetzt irgendwie darstellt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber das war jetzt auch nur eine Nebenbemerkung. Also er versucht es ihm halt, wie gesagt, schmackhaft zu machen, die Geschichte. Die dann aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, trotzdem nicht bei Alan and Unwin erschienen ist.
Ich glaube, es gab da auch einen ziemlichen Veröffentlichungshickhack mit Out of the Silent Planet, wenn ich mich richtig erinnere.
Es müsste The Bodley Head sein.
Okay.
Genau. Schützt es in der Wikipedia, wenn wir jetzt Wikipedia an dieser Stelle mal als literarische Quelle gelten lassen, steht da First Published in 1938 by John Lane, The Bodley Head.
Mhm.
Und gehört mittlerweile zu Penguin Random House.
Ah, okay. Mhm.
Wurde 1887 gegründet.
Ich habe gerade gegoogelt, Out of the Silent Planet, und dachte, oh mein Gott, jemand hat das als Anime verfilmt und ich habe es nicht mitbekommen, was ist da los? Es ist aber einfach nur ein YouTube-Thumbnail. Jemand hat Out of the Silent Planet als Audiobook eingestellt bei YouTube. Ich weiß nicht, ob das was Offizielles ist oder ob das jemand selber eingelesen hat. Ich habe jetzt nicht reingehört, weil wir gerade aufnehmen. Aber das Cover sozusagen für dieses YouTube-Video ist halt eben eine Anime-Zeichnung und der Titel. Und deswegen dachte ich gerade.
Ganz kurz, du weißt aber auch, dass es ein Lied gibt, ne? Out of the Silent Planet.
Ja, das also ist von Iron Maiden, oder? Kann das sein? Oh.
Gut, aber wir schweifen komplett ab.
Ja, schön, wie immer. Das gehört dazu. Wir sind ja ein Tolkien-Podcast, also müssen wir einen Halbsatz, in einem Nebensatz, in einem eingeschobenen Relativsatz bauen.
Ja, aber wir brauchen Anhänger dann.
Yes.
Die haben wir auch teilweise schon. Die ersten Anhänger haben wir auch schon.
Okay, gut, zurück zum Brief. Zurück zum Brief.
Ja.
Gibt Tolkien dann ja auch so ein bisschen vielleicht schon fast zu bedenken, was wir gerade zitiert haben, dass sie ja doch alle auch sehr auf der gleichen Wellenlänge sind. Oder wie war es auf Deutsch?
Gleichgesinnt.
Gleichgesinnt, schönes Wort. Und so nach dem Motto, ja, also musst du halt als Verleger schauen. So kam es mir ein bisschen irgendwie rüber. Naja, und dann kommt ein sehr seltsamer Satz, wie ich finde. Und ich werde nicht schlau draus, was Tolkien hier will oder nicht will. Das fand ich...
dann zitier doch einfach.
Nee, nicht der Satz, sondern der nächste. Okay, und zwar, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Tolkien schreibt, Zitat, "It is only by an odd accident that the hero is a philologist, one point in which he resembles me, and has your name. The latter detail could, I am sure, be altered. I do not believe it has any special significance." Zitat Ende.
Okay, ich mach's mal auf Deutsch, weil dann würde ich echt gerne wissen, was du daran nicht verstehst. Weil für mich ist er zumindest glasklar, kann aber auch an der Übersetzung liegen.
Okay.
Zitat, "Es ist nur ein verrückter Zufall, dass der Held Philologe ist, ein Punkt, in dem er mir ähnelt und ihren Namen hat. Diesen letzteren Zug könnte man sicherlich ändern. Ich glaube, es hat weiter nichts zu bedeuten." Zitat Ende.
Dankeschön. Also zuerst zum ersten Satz, die Hauptfigur heißt in dieser sehr frühen Version, die Tolkien und Stanley Unwin jetzt vorliegt, heißt er Unwin. Und später wird es aber in der...
In was? In Lösegeld.
Ich musste auch so schmunzeln. Wird dann der Name in der veröffentlichten Version geändert zu Ransom. Und das ist soweit klar, ne? Dann folgt aber der Satz, dass es ein Detail ist, von dem Tolkien ausgeht, das kann man ja auch mit Sicherheit ändern. Ich persönlich glaube nicht, dass es irgendeine Bedeutung hat oder eine besondere Bedeutung.
Ja.
So, ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, WTF Tolkien, warum? Was soll das? Warum schreibt er dem Verleger, er preist das Buch seines Freundes an?
Ja, aber vielleicht identifiziert sich der Verleger nicht mit einer solchen Geschichte oder fühlt sich nicht wohl damit. Ich erinnere auf einen späteren Brief, Achtung, Spoiler Alert, wo er von einem Sam Gamgee einen Brief kriegen wird.
Ja.
Und er absolut peinlich berührt ist und er ja schreibt, ich hoffe, es ist nur die besten Absichten und ein Held und etc. pp. Spoiler Ende.
Ja.
Und das ist natürlich, dass er in seiner britischen Höflichkeit nicht davon ausgehen kann, dass der Inhaber eines großen Verlags, in dem er sein Buch veröffentlicht, auch wenn das anpreist, er sich vielleicht nicht mit der Figur gemein macht und er möchte einfach nicht, dass dieses Werk nur daran scheitert, weil der Hauptprotagonist den gleichen Namen hat wie zufälligerweise der Verleger und fügt damit im Prinzip einfach nur oder fügt dem noch an, der Name hat eigentlich keine tiefere Bedeutung, anders wie es bei Tolkien, wo ja viele Sachen auch Namen Bedeutung haben, dass man ihn wahrscheinlich auch Hans hätte nennen können oder Charles oder
Ransom.
Oder das ist halt, es würde, wenn er es veröffentlichen möchte und sich mit dem Namen nicht wohlfühlt, wäre das nichts, worüber sich nicht reden ließe. Das aber eben auf britischer Höflichkeit.
Also das heißt, Tolkien preist das Buch an und liefert noch ein Argument mehr, selbst wenn dir das nicht schmecken sollte. Ich bin mir sicher, das könnte geändert werden, hat keine tiefere Bedeutung.
Genau, sollte das der einzige Punkt sein, weshalb du es nicht veröffentlichen möchtest, weil du dich nicht mit dieser Figur identifizierst oder du Sorge hast, dass Leute das auf dich
abgleichen. Weil der Unwin drüber steht als Verleger,
Dann lässt sich das, also lass es bitte daran nicht scheitern.
Okay, das verstehe ich. Auf mich hat das gewirkt wie, ja, hier, tolles Buch, mach mal, sollst du veröffentlichen. Ja, also, ich weiß ja auch nicht, wir sind ja doch alle sehr gleichgesinnt. Ah, ja, und übrigens, da gibt's einen Namen. Ich finde das ja total doof, aber kannst du ja ändern, du bist ja Verleger. Und das wirkte auf mich so seltsam, so untolkienes.
Ja, vor allem, so wie du es gerade gesagt hast, schied das da ja auch nicht drin.
Aber so habe ich es beim ersten Mal gelesen und dachte mir so, hey,
Bei dem ersten Punkt ist es so, dass, wie du ja eigentlich gerade selbst gesagt hast, sie haben hier eine Gruppe von Menschen, die halt dieses Buch sehr gut finden, grenzt es aber natürlich ein, gut, wir sind auch vielleicht ein wenig eingefärbt, aber trotzdem finden wir es gut.
Ja.
So, und dann halt eben den Punkt, veröffentliche es doch. Und ja, der eine sieht ein bisschen, oder ne, der Philologe, das passt zwar eher auf mich, aber er heißt jetzt halt nicht Tolkien oder John.
Oder
aber
Ronald.
Oder Royal. Sagst du irgendwelche Namen oder Christopher, Hillary?
Ja, passt.
Und sagt dann halt einfach, okay, und ne, wenn du es auch gut findest, aber nur mit dem Namen haderst oder nicht möchtest, dass eine Figur deinen Namen trägt, dann lass uns darüber reden.
Okay, danke. Ja, das passt auch irgendwie wesentlich besser ins Bild. Weil, wie gesagt, auf mich wirkte das, als würde er sich einmischen in etwas, was ihn eigentlich überhaupt nichts angeht. Und das fand ich halt irgendwie komisch. Hat sich seltsam angefühlt. Naja, gut. Hast du zu dem Absatz sonst noch was?
Nee.
Aber?
Ich habe zum nächsten Absatz etwas.
Ja.
Und das ist mich vor allem etwas, was mich interessiert, wie es im Englischen Original steht.
Mhm.
Und zwar wird im Deutschland einem Reisethriller gesprochen.
Mhm. Hier heißt es, Zitat, Excursionary Thriller.
Okay, aber für mich ging es einfach nur darum, ob er das Werk auch Thriller.
Ja, es steht in einfachen Gänsefüßchen.
Ja.
Bei dir auch?
Nee, hier stehen sie in französischen Anführungszeichen.
Okay. Nee, hier sind es nur einfacher. Und dann wird unterschieden zwischen Space Journey und Time Journey.
Genau, Weltraumreisen oder Zeitreisen.
Genau, und Weltraumreise ist Lewis.
Und Zeitreise.
Das ist dann eben Out of the Silent Planet. Und Zeitreise, The Lost Road, Unfinished, ist Tolkien.
Ja.
Genau.
Und zwar haben sie das ganze Jahr geplant, dass beide, also Lewis wie auch Tolkien, eine Geschichte schreiben, die zu einer Entdeckung eines Mythos führen sollen. Da gibt's dann auch gleich die nächste Fußnote. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach das Schöne an Büchern, wo du halt auch mit dem Computer und Co. Klar kannst du mit Steuerung F viel schneller suchen, aber ich kann jetzt einfach mit zwei Lesezeichen.
Ja.
Bin ich einfach in Null kommen. Ich muss nicht dauernd scrollen, bis ich irgendwann auf Seite 565 bin.
Ja.
Um dann wieder zurückzuspringen.
Und ich finde das so schön, dass diesmal diese analog und digitalen Rollen, sage ich jetzt mal, ein bisschen vertauscht waren, weil ich habe diesen Brief vorbereitet zum ersten Mal nicht mit dem haptischen gedruckten Buch, sondern habe das gestern am Sonntag mit im ICE gemacht und habe halt mit der E-Book-Version gearbeitet. Das war echt viel Gescrolle.
Wobei, wir haben das Buch ja gekauft.
Ja.
Das heißt, es ist eine offizielle Variante.
Ja.
Die sind verlinkt. Du kannst draufklicken und dann springst du direkt zur Fußnote und du springst von der Fußnote.
Ja, und das hat aber dank WLAN im ICE nicht wirklich funktioniert. Das Scrollen ging, weil das ganze Ding einmal geladen war, aber ich konnte nicht springen. Das hat dann geladen.
Weil man solche Sachen noch einfach runterlädt und nicht den Browser öffnet.
Ja, jedenfalls Digital Not Native Annika hat das halt so gemacht und hat dann halt gescrollt. Und was bei Anni ziemlich blöde ist, Anni ist ja nicht so super mit Zahlen, wie du weißt. Ich habe wie meine Rot-Blau-Schwäche bei Farben, habe ich eine 7- und 9-Schwäche und eine 4- und 7-Schwäche. Diese Zahlen vertausche ich schon mal ganz gerne. Ich suche also den Verweis. Der Verweis geht auf Brief 294. Ich lese mir also den kompletten Brief 297 durch.
Okay.
Finde da keine Angabe. Ja, weil bis ich gescrollt habe, habe ich die genaue Zahl wieder vergessen gehabt. Und es war ja irgendwas mit 7 und 290. Also 297. Hab dann den ganzen Brief gelesen, hab da nichts gefunden. Scroll wieder zurück zur Fußnote. Ach, 274 war es. Scroll also zu Brief 274, beziehungsweise ich habe dann...
Du meinst entweder 294 oder 257?
Ja, nee, weil ich 9, 7 und 4 immer durcheinander bringe. Also ich habe gestern sehr viele Briefe gelesen, wusste irgendwann gar nicht mehr, was ich gesucht habe.
Ja, wir sind aber jetzt bei Brief 24.
Genau.
Und wie gesagt, hier geht es nochmal um die Weltraumreise. Und auch hier einfach nochmal abschließend, bevor wir dann vielleicht mal kurz auf die Geschichte eingehen, wenn wir das möchten, dass halt hier steht auch nur die Raumreise und nicht die Weltraumreise, ist halt fertig geworden, aber seine Zeitreise eben nicht, was halt eben mit Unschlüssigkeiten seinerseits die Familiengeschichten über Weihnachten nur fragmentarisch geblieben ist.
Und vielleicht ja auch wegen seinem zwar großen Talent für erste Kapitel und Anfänge.
Ja, also ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob da nicht vielleicht auch mit einspielt, dadurch, dass er ja letztes Jahr das Buch abgelehnt wurde.
Kann schon sein,
ob er dann sagt so, muss ich hier jetzt noch, also wenn mir der Verlag sagt, selbst wenn es fertig ist, sehen wir dafür keinen Markt.
Und er ja jetzt ein bisschen Blut geleckt hat mit Geschichten veröffentlichen.
Und er jetzt auch einen anderen Job hat, also im Sinne von, schreib bitte die Fortsetzung und das ist es nicht.
Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, was ich gerade noch sagen wollte, weil du ja die Fußnoten erwähnt hast. Diese beiden Fußnoten, also Fußnote 2 und 3, die hier im letzten Absatz noch auftauchen, die beziehen sich halt jeweils auf spätere Briefe. Und zwar Briefnummer, Achtung, richtige Zahlen, 294 und 257. Und da schreibt er halt, also da werden diese Geschichten erwähnt. Also auch Lost Road und Lewis und so weiter. Und das ist halt total spannend, finde ich, wenn man sich dann halt da die Sachen, ich meine, wir kommen ja irgendwann mal in ein paar Jahrhundert Jahren dann zu den 200er Briefen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich an diese Folge wieder zurückerinnern. Aber ich finde es halt einfach spannend, da halt auch jetzt schon mal so einen Ausblick zu geben und in diese Briefe mal kurz reinzugucken, so wie man sich die Nummern halt richtig merkt und nicht die falschen Briefe liest, so wie ich das gestern gemacht habe.
Ja.
Aber das ist halt auch sehr spannend, was er dazu halt dann zu sagen hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir jetzt unser eigenes Foreshadowing betreiben, wenn wir das jetzt hier an der Stelle einbauen, oder ob wir das halt andersrum machen und wenn wir dann bei Brief 294 sind, nochmal zurückblicken auf diesen Brief. Was meinst du denn?
Ich bin gerade nicht sicher, was du jetzt von mir, also auf was beziehst du dich, auf die Geschichte zu Lost Road? Nee, das ist ja eine Geschichte, die zwar erst im Brief, was war das, 254, 279.
57 und 94. Oh, wenn wir hier rauskommen, bin ich völlig gaga.
Ja, die werden zwar natürlich erst in den späteren Werken oder Briefen nochmal thematisiert. Aber Christopher Tolkien hat die Geschichte ja auch im Band 5 der History of Middle-Earth, war das, glaube ich, ja auch schon veröffentlicht.
Ja, inzwischen, genau.
Ja, also ich meine halt einfach, und das sind noch so viele Briefe hin. Das heißt, wenn wir jetzt kurz darauf eingehen, also A ist es, also machen wir einfach meine Gedanken, wird das kein Problem sein, denn A, die Zeit ist einfach noch zu weit entfernt, B, ist es keine exklusive Briefinformation, dadurch, dass die Werke veröffentlicht wurden oder das Werk in seiner Ausspaltung. Und ja, es ist im Band 5 History of Middle-Earth, The Lost Road and Other Writings.
Genau.
Also hast du ja ein komplett eigenes Band, einen eigenen Band im Prinzip bekommen. Und wir können also gerne ganz kurz drauf eingehen.
Also auf die Geschichte finde ich schon, müssen wir eingehen. Sonst können wir uns auch alle zukünftigen Klappspaten sparen.
Ja, und da wir ja in der Historie dazu viel so, kann ich mal vorab spoilern.
Ja.
Unsere historische Einordnung ist, hier bitte Grillensweepern einfügen.
Genau. Was ich meinte, war aber nicht die Geschichte, auf die sich jetzt mehrere Briefe beziehen oder beziehen werden, sondern ob wir in diese Briefe reinschauen sollten.
Nein, das tun wir nicht.
Das wollte ich wissen. Ob wir halt jetzt da hingucken und da hinspringen, wo uns die Fußnote hintut. Kann ja jeder machen oder bleiben lassen, der mit uns liest.
Ja, aber dann verpasst ihr eben 4/5 aller wichtigen Informationen, weil die müssen wir euch ja erst auch rausarbeiten.
Ja.
Die findet ihr ja so im Brief gar nicht. Ja, also ich würde einfach ganz kurz eben auf die Geschichte eingehen, die du natürlich dankenswerterweise vorbereitet hast.
Die Lost Road-Geschichte habe ich vorbereitet.
Hast du nicht?
Habe ich nicht, nein. Du bist doch für die Kaninchenlöcher und die Tunnelbohrmaschine Elfriede zuständig.
Ich habe sie dir doch extra ausgeliehen.
Hast du?
Ja, ich habe sie hier neben, Schlüssling in der Schüsselschale.
Hast du die Elfriede? Ich dachte, das Buch. Ganz kurz, aber bevor wir ins nächste Buch eintauchen mit dem Brief, sind wir dann erstmal durch. Richtig?
Ja.
Gut.
Aber wir sind aber immer noch in der Kapitelmarke der Brief, für das, was wir jetzt haben, gibt's nichts.
Genau, aber weil wir ja eigentlich auch immer in der Briefkapitelmarke den Brief ja auch abschließen und sagen, okay, und dann kommt noch Yours Sincerely, Tolkien.
Also gelesen habe ich die Geschichte selbst nicht. Ich gebe halt auch auf Adapedia, Wikipedia, Tolkien Gateway auch gute Zusammenfassungen dazu. Und die Kerngeschichte, Kern der Themen ist der unvollendeten Zeitreise, sind eine Abfolge von Vater-Söhn-Paaren, die auftreten. Und wenn ich es richtig verstanden habe, entstand daraus halt eben der Untergang von Numenor. Das war so dieser Kerngedanke. Tolkiens Ansatz bei der ganzen Geschichte war im Prinzip Downfall of Numenor. Und er versuchte da, so habe ich es zumindest rausgelesen, wir können uns aber gerne per Feedback korrigieren, seine große Vogue-Traum, den er hatte, der ja auch bei der Amazon-Verfilmung, der Serienverfilmung zu Sprachen kam, dieser Traum von der großen Welle,
ja,
halt im Prinzip zu verarbeiten. So sieht es zumindest auch VA V.A. Verlin Flieger. Mhm. Hier lehnt er sich, ich weiß auch gar nicht, ob wir das hier im Tollcast hatten, lehnt er sich zumindest auch an die Geschichte von J.W. Dune's An Experiment with Time. Mhm. So, das ist so.
Bin mir gerade nicht sicher. Ich kann mich nicht an den Tollcast erinnern, aber vielleicht war das auch eine Folge, wo ich mal nicht dabei war.
Es kann auch sein, dass das eine Frage war bei der Serienanalyse, aber ich glaube, es gab irgendwann mal die Frage, ob Tolkien Dune mochte oder also die Werke mochte oder nicht.
Ja, genau.
Hier hat Verlin Flieger halt unter anderem die Auffassung, dass es halt auch mit einer Anlehnung an dem ist. Und wie gesagt, aus der kompletten Geschichte ist dann auch nachher im Silmarillion oder im zweiten Zeitalter die ganzen Sachen aufgearbeitet worden. Und ja, der Untergang von Numenor wird da im Prinzip schon mal vorweg beschrieben. Man merkt also an dieser Geschichte wunderbar, dass Tolkien eigentlich nichts weggeworfen hat.
Ja.
Also Ideen, die er mal hatte, Ideen, die er sich gesammelt hat, die hat er dann schon geguckt, dass er sie zu späteren Zeiten in anderen Projekten unterbringt. Wenn, also jetzt nicht, dass er in 10 Geschichten immer den gleichen Scheiß erzählt hat, sondern hat, okay, ich hatte hier mal was geschrieben oder ich hatte hier mal eine Idee.
Mm, genau.
Ich finde die immer noch gut.
Ja.
Und hat sie dann einfach danachher mit dem Untergang von Numenor verarbeitet, wollte ich einfach nur noch sagen.
Im Prinzip lässt sich das ja auch auf den Herrn der Ringe anwenden, dahingehend, dass Tolkien ja so ein bisschen, dadurch, dass er das Silmarillion ja nicht veröffentlichen konnte zu dem Zeitpunkt, finde ich, merkt man dem Herrn der Ringe an, der ja dann dieser Hobbit-Fortsetzung so ein bisschen entgleiten wird, Foreshadowing, merkt man halt durch, ne, Aragorn rezitiert das Gedicht von Beren und Lúthien. Es gibt immer mal wieder so ein paar Hinweise und so eingestreute Nebensätze mal von Gandalf oder so, wo er so seine Mythologie eigentlich so mit einbaut und so neugierig macht, auf was da noch ist. Und zweites Foreshadowing, es wird auch Briefe geben, wo er sowas schreibt wie, ja, da müsste es jetzt halt eigentlich das Silmarillion dazu geben, damit ich dir diese Frage beantworten kann.
Ja, das hatten wir auch, glaube ich, einer der letzten Briefe.
Hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, genau. Und das wird halt noch viel mehr. Deswegen haben wir teilweise elendslange Briefe, in denen er einfach die komplette Geschichte niederschreibt. Also es gibt einen Brief, das ist im Prinzip Zusammenfassung vom Silmarillion in lang.
Ja.
Um das halt irgendwie zu erklären. Und das baut er halt eben beim Herrn der Ringe ein. Und dieses Numenor-Thema, was ja eigentlich ein Atlantis-Thema ist, wenn man so möchte, das ist ja etwas, was ihn ja irgendwie nie wirklich loslassen wird. So. Und ich finde es halt gerade bei diesem Aspekt, mit diesem wiederkehrenden Traum oder Albtraum, finde ich es so schade, dass er das halt nicht zu Lebzeiten veröffentlicht bekommen hat.
Ja.
Also ich finde es halt in dem Zusammenhang irgendwie so doppelt tragisch. Er schreibt ja auch dann in einem späteren Brief von seinem Atlantis Haunting, was du ja einmal mit sowas wie einem Fluch, aber auch mit Besessenheit oder so halt übersetzen kannst, ne? Und ja, das finde ich schon spannend, wie er Sachen dann immer wieder weiter verarbeitet oder immer wieder mal einfließen lässt.
Auf jeden Fall würde ich gerne noch eben sagen, von der History of Middle-earth sind ja nur Band 1 und 2 ins Deutsche übersetzt worden.
Stimmt, ja.
Was ich aber einfach noch eben kurz erwähnen wollte, ist, dass die History of Middle-earth ja die fünfte, Band 5 nicht ins Deutsche übertragen wurde. Mhm. Im Deutschen gibt es ja nur Band 1 und 2. Aber unser guter Freund Brian Sibley hat ja 2021 oder 22 im Englischen Der Untergang von Numenor vorausgebracht.
Ja.
Und da dieses von Clett Cotta 2022 übersetzt wurde, gibt es dort halt auch 3 Kapitel aus The Lost Road ins Deutsche erstmalig übertragen. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Da habe ich es nämlich auch schon eingetragen.
Sehr gut. Hast du da auch unser Interview mit Brian schon eingetragen?
Nein.
Dann schreibe ich mir das schnell hier noch auf. Interview. Da habe ich nämlich, ich weiß nicht, ob da das Interview, oh, das müsste ich mir jetzt anhören. Ich weiß nicht, ob da die Aufnahme noch lief oder ob wir das off the record besprochen hatten. Aber ich weiß noch, dass ich ihm eben erzählt hatte, wie wertvoll sein Buch ist. Und er hat in dieser Zeit sehr viel Kritik bekommen für das Buch nach dem Motto, ja, das ist nur eine Gelddruckmaschine, das gibt's ja alles schon, ist ja alles schon mal veröffentlicht, das wurde nur anders zusammengestellt.
Also es wurde überhaupt zusammengestellt, genau. Thematisch.
Und das, ich finde, das ist halt eh, was er da gemacht und geleistet hat, auch das halt in diese chronologische Tolkien-Reihenfolge zu bringen. Das ist halt auch eine Wahnsinnsleistung, die er da erbracht hat. Und das sehen die Kritiker dann halt leider nicht. Ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ich habe ihm dann halt erzählt, wie wertvoll das halt eben auch für uns deutsche Lesenden ist, weil sein Buch, seine Zusammenstellung, die ist veröffentlicht worden. Die restlichen Bände der History of Middle-earth aber nicht. Die haben wir im Deutschen nicht. Wenn du des Englischen nicht so mächtig bist, erschließt sich dir das halt einfach nicht. Peng.
Ja.
Und er war,
aber auch Leute, die Englisch können, erschließt sich dieses Buch ja, teilweise das, nicht. Aber das ist ein komplett anderes Thema.
Da gebe ich dir absolut recht.
Und ich würde vorschlagen, lass uns mal zu den Personen im Brief kommen.
Ich wollte nur ganz kurz eben noch abschließend sagen, dass Brian sehr schockiert war darüber, wusste das nicht, dass es die History auf Deutsch nur Band 1 und 2 gibt. Und es hat ihn sehr gefreut, dieses Feedback, dass trotz aller Kritik, die es vielleicht halt gibt oder die er dann hauptsächlich irgendwie abbekommen hat in der Zeit, dass das aber halt für so viele Menschen in diesem Sprachraum so ein großer Mehrwert ist, weil dadurch halt zumindest kapitelweise, auszugsweise, wie auch immer, die Sachen halt jetzt endlich neu, also erstmals übersetzt wurden. Das hat ihn sehr gefreut. Und das freut mich nach wie vor.
Und gibt's natürlich auch als Hörbuch im Hörverlag erschienen.
Auch sehr toll.
Gut, kommen wir zu den Personen im Brief, Anni.
Ja, das ist auch wieder relativ überschaubar oder ziemlich überschaubar. Und zwar haben wir einmal den Adressaten, Stanley Unwin. Der taucht das erste Mal im Brief Nummer 15a auf, ist der Verleger und Gründer des Verlagshauses George Allen & Unwin.
Käufer.
Ja, aber das Verlagshaus George Allen & Unwin ist eher
das
der
ist
Gründer.
Aber kein, nein, das ist keine Gründung, das ist eine Umfirmierung.
Na gut, dann müssen wir mal unseren Personenbeschreibungstext zu Stanley Unwin ändern in, er war Verleger und Umfirmierer oder wie auch immer man dann da sagt, des Verlagshauses. Bliblablub.
Du kannst einfach sagen Inhaber.
Okay.
Boss, CEO.
Er hat jedenfalls gelebt von 1884 bis 1968. Die zweite erwähnte Person im Brief ist sein Sohn Rainer Stevens Unwin, 1925 bis 2000. Erste Erwähnung in Brief Nummer 9. Und dann wird noch C.S. Lewis erwähnt, Clive Staples Lewis, genannt Jack, hat gelebt von 1898 bis 1963. Und die erste Erwähnung ist in Brief Nummer 11c, beziehungsweise Postkarte. FC. Das war's von den erwähnten Personen. Hatten wir also alle schon mal. Muss man nicht groß einordnen.
Und wie gesagt, die historische Einordnung
ja.
Gibt's dieses Mal nicht. Der letzte Brief, den wir thematisiert haben, war im Prinzip von gestern.
Ja. Mir ist wichtig zu erwähnen, es ist natürlich nicht nichts passiert in der Welt.
Es sind mit Sicherheit zwei Sackereis umgefallen.
Minimum. Und bestimmt hat sich irgendwo irgendjemand ein Zeh angestoßen an irgendetwas. Aber wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, halt Ereignisse aus bestimmten Ländern aufzunehmen. Und ja, das war mir noch wichtig.
Gut. Kommen wir zum Fazit des Briefes, Anni.
Ja.
Fazit, nicht Zusammenfassung.
Ja, ich finde den Brief lustig tatsächlich. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch ein bisschen mit einer anderen Tonalität gelesen, scheinbar als du. Ich fand das wirklich witzig, dass sich Tolkien da irgendwie einmischt. Dinge, die ihn eigentlich nichts angehen. Ich finde es aber auch nett. Ne, er möchte ja seinem guten Freund ja einen guten Dienst erweisen. Das fand ich tatsächlich witzig. Also erst habe ich mich gefragt so, ach, den hätte ich jetzt vielleicht rausgelassen, den Brief, weil im Prinzip wiederholt er nur alles, was er gestern irgendwie an Charles Firth geschrieben hat. Aber gerade diese Lewis-Geschichte und halt die Erwähnung von Lost Road und Out of the Silent Planet, finde ich schon spannend, weil es halt nochmal einen anderen Blick auf Tolkien auch gibt, der ja so der Vater der Fantasy oder der Urgroßvater der Fantasy oder was weiß ich, Fantasy. Er hat aber halt auch Science Fiction geschrieben. So, und
ja, sind Zeitreisen jetzt wirklich Science Fiction?
Per Definition, Raum- und Zeitreisen sind Science Fiction.
Auch wenn die Zeitreisen nur in die Vergangenheit gehen.
Trotzdem muss es ja irgendein physikalisches.
Das ist Magie.
Vorgang,
wie du. Es ist einfach Magie.
Ja, aber das stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, ach, wie heißt die Reihe noch, Stein und Trommel und so weiter, wahrscheinlich inzwischen besser bekannt als die Serie Outlander denke. Das würde ich jetzt auch nicht als Sci-Fi, und da geht es ja eigentlich auch um Zeitreise. Da reist jemand von den 50ern ein paar Jahrhunderte. Ja, also es ist, ja.
Schreibt uns mal ein Feedback. Sind Zeitreisen ohne technische Hilfsmittel im Sinne von Hightech Science-Fiction oder Fantasy? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Gerne unter aunland.chat oder einfach per feedback@tolkiens-briefe.de. Und dann steht ja auch demnächst schon die nächste Feedback-Folge an und dann greifen wir das gerne auf. Ja, sonst noch was zu dem Brief?
Sorry, ich musste nur gerade gucken, die Zeitmaschine, da war ich nämlich jetzt irgendwie, das ist ja auch so sehr, sehr frühe Science-Fiction von H.G. Wells, aber ja, das ist ja auch wieder mit Hilfsmittel. Das wird mich jetzt noch den Abend über beschäftigen. Ja,
das
gute
macht
Frage.
Nichts, ich habe noch genug zu tun.
Ja, schön für dich. Ja, wie ist denn dein Fazit zum Brief?
Das ist tatsächlich so einer der Briefe, wo ich mir mal wieder überlege, warum haben sie den nicht rausgelassen?
Ja, aber ich glaube tatsächlich wegen Zeit- und Raumreisen, vermutlich.
Ja, aber er kommt ja in zwei weiteren, also ich meine, er wird referenziert auf zwei weitere Reisen.
Ja, ja, vielleicht und, aber halt auch.
Also nein, nicht auf zwei weitere Reisen, auf zwei weitere Briefen.
Stimmt.
So.
Naja, wir reisen ja auch irgendwie mit den Briefen.
Und
da, sind wir ein Fantasy-Podcast, weil wir in der Zeit reisen?
Ja, ein Science-Fiction meinst du?
Nein, weil wir machen es ja ohne technische Hilfsmittel. Wir arbeiten ja mit Büchern.
Auf jeden Fall ist das so ein Brief, wo ich mir gedacht habe, ist ein Brief rausgenommen, wo ich gedacht habe, warum haben sie den rausgenommen? Also ja, okay, Platzgründen und okay. Also sie haben gekürzt, aber das ist so ein Brief, wo mir so der Mehrwert fehlt. Außer man bezieht jetzt irgendwie das Einsetzen für seinen Freund C.S. Lewis mit ein. Aber auch da müsste man dann einfach abwarten, was die Zeit bringt, ob dieses Thema der Veröffentlichung dieses Werkes in weiteren Briefen nochmal Fahrt aufnimmt. Weil wie gesagt, es ist ja nachher doch nicht bei Alan and Unwin veröffentlicht worden, sondern bei einem anderen Verlag. Und sonst wäre es halt ein bisschen Brief als Lückenfüller.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, wie gesagt, mein erster Impuls war ja auch, hä, wieso? Aber ich finde gerade den Einsatz, den, ich sag mal, literarisch-verlegerischen Einsatz für seinen Freund schon bedeutend in diesem Brief. Und gerade wenn man dann ja vielleicht auch, boah, so viel Foreshadowing, auch so im Hinterkopf behält, dass ja, ich sag mal, die Freundschaft zwischen Häukchen und Lewis ja dann doch einen ziemlichen Knacks wegkriegt dann mit der Zeit. Also in der Zukunft von hier aus gesehen.
Zeitreisen!
Ein Zeitreise-Podcast, yay! Ja, ich finde auf jeden Fall, keins unserer beiden Fazits ist irgendwie eindeutig, ne? Also wir sind da so ein bisschen so, ja, okay, kann man mal machen, aber warum? Aber ja, vielleicht
genau, deswegen. Du bist eher positiv und ich finde eher,
ja,
gib uns andere Briefe.
Ja, ja. Also ich sag mal, er ist jetzt auch nicht in den Top 5 meiner Lieblingsbriefe von Tolkien.
Ja.
Ja, aber gut. Damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Rubrik. Was nehmen wir denn mit jetzt Tatsache aus diesem Brief?
Tolkien setzt sich für seinen guten Freund C.S. Lewis ein, ist dankbar an Stanley Unwins Sohn Rainer, gibt nochmal den Hinweis, dass ihm erste Kapitel überhaupt nicht schwerfallen und davon Dutzende schreiben kann, dass es nur mit der Fortführung ein wenig schwierig läuft. Und gibt halt hier einen Ausblick auf nochmal auf die Geschichte, die wir im letzten Jahr schon hatten, also im Jahr 1937. The Lost Road wird hier auch nochmal anthematisiert und liest aber auch, das könnte man vielleicht dann noch als positiven Fazit vielleicht noch mitnehmen, dass wir hier nochmal die Bestätigung kriegen, dass er die Arbeit an diesem Stück Geschichte, so des ich's raus, zumindest ad acta legt. Also gerade mit dem letzten Absatz, weil ich es gerade aufhabe, die Raumreise ist fertig geworden, aber seins nicht.
Ja.
Und mit den ganzen Sachen, dass das jetzt wahrscheinlich auch Punkt ist, wo er sagt, er wird so erstmal proaktiv die Geschichte nicht mehr weiterführen.
Ja, denkt da auch gar nicht irgendwie weiter drüber nach, ist mein Eindruck, ne?
Ja.
So, ja.
Womit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal?
Haha, nächstes Mal wird spannend. Erstens ist es endlich mal wieder ein längerer Brief. Und zwar in meiner Ausgabe 1, 2, 3 Seiten.
3,5.
Ja, bei mir ist es so gesetzt, dass wenn ich den Anfang vom Brief und das Ende vom Brief auf eine Seite, dann wäre die Seite voll. Und dann
okay,
habe ich zwei ganze Seiten.
Ich habe ja eine sehr lange Einleitung.
Ah ja, genau. Ja, wir haben eine lange Einleitung und Einordnung, was ganz gut ist, weil sonst würde man daraus meiner Meinung nach nicht ganz schlau werden. Also die braucht man dieses Mal.
Also Hörende bei uns brauchen es nicht.
Das stimmt, weil das ist ja unsere Aufgabe.
Nein, weil wir das schon thematisiert haben.
Ja.
Und weil wir auch diesen Brief schon angeteasert haben.
Ja, ich freue mich da auch echt drauf. Ich finde es immer total schön, wenn dann Dinge so aus der historischen Einordnung irgendwie wieder aufploppen.
Und uns einholen.
Uns einholen, genau. Weil eigentlich geht es um den 16. Januar, aber faktisch geht es um den 20. Februar. Und die Datierung ist dadurch ein bisschen schwierig und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass der nächste Brief, der an den...
Stopp. Du erzählst schon wieder...
Viel zu viel.
Nein. Du erzählst nicht zu viel. Du fängst Sätze an und beendest sie nicht. Also es geht um einen Artikel.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, aber das ist halt ein
eingeschobene Relativsätze. Wir sind dein Tolkien-Podcast.
Ja. Nein.
Ja, okay. Also, der nächste Brief geht an den Herausgeber der Zeitung The Observer. Und da der nicht eindeutig zu datieren ist, haben wir uns das Datum der Veröffentlichung im Observer, den 20. Februar 1938, rausgesucht. So, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen oder zum Ende bringen, weil wir ja beim Ausblick immer auch das Datum mitgeben. Deswegen wollte ich anmerken, dass das in diesem Fall ein bisschen schwieriger ist.
Genau. Also einfach nochmal eine Vollständigkeit. Der Observer erschien, auf die er sich bezieht, am 16. Januar. Wir hatten in einer der letzten Folgen in der historischen Einordnung ja auch thematisiert, dass Tolkien irgendwann zwischen Januar und Februar diesen Brief schreibt.
Ja.
Und da er jetzt einfach von Carpenter als offizieller Brief 25 nach dem 18. Februar ist, ich gehe aber davon aus, mit Drucklegung und Co., wenn er am 20. rauskommt, dass er definitiv eigentlich vor den Briefen, die wir jetzt thematisiert haben, also wahrscheinlich vor dem 17., 18. Februar
ja, nicht unbedingt, wurde. Weil eine Tageszeitung druckst du ja auch in der Nacht und die erscheint am nächsten Tag.
Ja, aber die haben natürlich auch andere Abläufe, wenn ich so eine Wochenzeitschrift habe.
Ja.
Anyways. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, ich gehe davon aus, dass sie früher ist. Es lässt sich aber nicht rausstellen, wann Tolkien das genau geschrieben hat.
Ja.
Und ich habe direkt vom Anfang mal einen kleinen Spoiler. Und ich habe mal einen positiven Spoiler mitgebracht, keinen Cliffhanger.
Sehr schön.
Und zwar steht dort, Zitat, es bedarf keiner Überredung. Ich bin für Schmeicheleien ebenso empfänglich wie ein Drache. Zitat
das
Ende.
Das ist so ein schönes Zitat. Und ein so schöner Spoiler, der macht richtig Lust. Vielen Dank.
Ja.
Ah, sehr, sehr gut. Ja, danke, ist ein gutes Stichwort. Vielen Dank an dich, Tobias, fürs Miträtseln und Mitinterpretieren und Mitanalysieren.
Danke dir ebenfalls.
Und auch fürs Tunnelbohrmaschinen anschmeißen in die Vergangenheit oder Zukunft oder wie auch immer. Und ganz herzlichen Dank möchten wir natürlich auch an unsere Steady-Unterstützenden und weitere Unterstützung auf anderen Kanälen aussprechen. Und bei Steady werden ja auch bestimmte Personen, bestimmten Tiers erwähnt. Das sind namentlich Lukas, Sebastian, Maren, Tammy, Franz und Monika. Und natürlich bedanken wir uns auch bei allen weiteren Personen, die nicht namentlich erwähnt werden möchten. Und natürlich auch, wie schon erwähnt, allen weiteren Unterstützenden.
Ihr könnt uns immer noch unterstützen über Steady. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen auch, dass wir nächstes Jahr dann mal nach Reading kommen. Dann können wir euch ein bisschen mehr Input liefern als Dankeschön für die Unterstützung. Womit ihr uns aber auch immer unterstützen könnt, unabhängig von eurem Bankkonto oder eurer Willen, finanzielles Geld oder Geld auszugeben, ist, indem ihr einfach diesen Podcast bei der Podcast-Plattform 5 Sterne gibt, weil, sagen wir ganz ehrlich, weniger als 5 ist für diesen, ist eines Tolkiens nicht wert. Einen Kommentar schreibt und den Podcast einfach weiterempfiehlt, auf Social Media bei uns vielleicht mal vorbeischaut, euch im Discord von Online Chat aktiv beteiligt, uns Feedback schreibt. Also einfach uns auch ein bisschen das Gefühl zu geben, dass wir nicht nur den luftleeren Raum sprechen, sondern dass ihr euch auch gerne meldet. Und ihr braucht da auch überhaupt keine Scheu zu haben. Wir beißen nicht. Wir haben immer eine gut gefüllte Speisekammer. Wir sind nie hungrig und wir haben bisher noch niemanden gebissen.
Das stimmt.
Also auch konstruktive Kritik ist jederzeit herzlich willkommen.
Absolut. Kleiner Hinweis noch, dass es in unserem Auenland-Discord auch einen eigenen Bereich für Unterstützende gibt. Den könnt ihr freischalten lassen von uns, dazu also gerne melden. Und überhaupt freuen wir uns auch, wenn der Auenland-Discord auch ein bisschen lebendiger wird. Das können wir nicht alleine leisten, da brauchen wir auch Hilfe dazu. Also da gerne. Gibt zum Beispiel einen Bereich für Rezepte oder für was liest du gerade oder so. Finde ich ja schon selber mal ganz cool.
Dann sage ich vielen lieben Dank, Anni.
Vielen lieben Dank, Tobias. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.